Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts mit Raphael Kiel.
Ich bin Raphael Gehl, Trendscout bei Vitra und ich freue mich, Sie durch den Podcast Marken des Jahrhunderts zu führen. Ein Podcast, in dem wir in die spannende Welt von Unternehmen eintauchen und ihre Geschichten kennenlernen. Dazu haben wir Unternehmerinnen und Unternehmer namhafter deutscher Marken eingeladen, um sie zu fragen, was hat denn ihre Marke groß gemacht? Eine besondere Frage steht immer am Anfang dieses Podcasts. Wie klingt eigentlich ihre Marke? Hören Sie das? Das ist der Sound der Marken des Jahrhunderts. Zwischen 20 und 80 Millisekunden braucht unser Gehirn, um ein Geräusch zu erkennen. Haben wir schon mal gehört? Kommen Erinnerungen in unseren Kopf. Erinnerungen an die Bonbons unserer Kindheit, an das erste eigene Auto, das tägliche Einkaufen im Lieblingssupermarkt. Das nennt man Markenbindung. Und Markenbindung ist ein kostbares Gut. Vertrauen, Wärme, Verbundenheit. Mit der Lieblingsmarke führt man eine innige Beziehung. Und das ein Leben lang. In diesem Podcast will ich also herausfinden, was die vorgestellten Marken zu einer Marke des Jahrhunderts macht. Welche Themen sie anders angehen und wie man einer Marke in der Transformation treu bleibt. Denn diese Podcast-Reihe steht unter dem großen Überthema Transformation. Ich bin gespannt, was mir die Köpfe hinter den Marken des Jahrhunderts dazu sagen können. Wie nennt man einen Hidden Champion, der gar nicht mehr versteckt ist? Das versuche ich in der heutigen Folge herauszufinden. Denn ich habe einen echten Klassiker der deutschen Wirtschaft zu Gast. Ich spreche mit Michael Kümpfel von der Firma Mewa. Das bekannteste Produkt von Mewa dürften wohl alle kennen. Es ist der gute alte Lappen. Seit über 100 Jahren ist Mewa als Familienunternehmen in der Textilbranche aktiv. Eben eine echte Marke des Jahrhunderts. Was 1908 begann, hat sich im Laufe der Zeit zu einem der führenden Anbieter für Textilmanagement entwickelt. Schon vor 116 Jahren haben wir den Zahn der Zeit getroffen, sagte mein Gast. Mewa ist heute erfolgreicher denn je und überzeugt mit einem globalen Auftritt. Globale Sichtbarkeit für einen Hidden Champion. Wie es dazu kam, was genau Textilmanagement eigentlich ist und wie Mewa in die Zukunft schaut, das bespreche ich mit Michael Kümpfel. Er blickt zurück auf 25 Jahre bei Mewa und eine unglaubliche Karriere. Vom regionalen Verkaufsleiter zum Vorstandsmitglied als Chief Customer Officer. Er kennt also Mewa so gut wie niemand sonst. Und deshalb frage ich heute nach, wie bleibt man den eigenen Werten über 100 Jahre lang treu? Wie kam es dazu, dass Mewa schon in den 80er Jahren nachhaltig wurde? Und wie gibt man einer Marke eine Seele, die sowohl Kunden als auch Mitarbeiter langfristig bindet? Ich bin Raphael Gilgen und freue mich auf einen Einblick in die Transformation eines 112 Jahre alten Unternehmens. Los geht's! Heute begrüße ich Michael Kümpfel.
Hallo, grüß Sie, Herr Gilgen.
Hallo, Herr Kümpfel. So, wir fangen ja immer an mit einem Geräusch. So, da hören wir einfach mal rein, was Sie uns mitgebracht haben.
Das Geräusch. Das Geräusch.
So, Herr Kümpfel, jetzt lösen Sie das mal auf. Was war das für ein Geräusch und für welche Marke stehen Sie?
Ja, ich glaube, es hat jeder erkannt, es war das Wasser, denn Wasser ist für uns ein wichtiges Medium, denn Waschen, das Waschen von Textilien im Kontext von Industrie, und Handwerksbetrieben, von Servicebereichen. Das ist unser wichtiges Medium und ich stehe und komme von MEWA, MEWA Textilservice, beheimatet in Europa, zu Hause in Wiesbaden.
Ja, und Ihre Firma hat wirklich eine tolle Geschichte. Ihr Unternehmen gibt es seit 1906. Ich meine, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Was waren die größten Transformationsprozesse in den letzten 100 Jahren? Nehmen Sie uns mal mit auf eine Reise. Wir starten sofort Vollgas.
Ja, 1908, um genau zu sein. 1908 ist unser Unternehmen in der Niederlausitz gegründet worden als Weberei für Putztücher. Damit hat man damals also in der Industrie oder auch in Schwerlastbereichen Schmutz entfernt von großen Getrieben. Die Sächsische Reichsbahn zum Beispiel war einer unserer ersten Kunden. Und das Putztuch, was dort gewebt wurde aus Baumwolle, das war natürlich eine totale Innovation und hat irgendwelche Naturprodukte wie Stroh und so weiter ersetzt. Und natürlich als Werkzeug war es viel zu schade, es wegzuwerfen. In der Zeit hat man ohnehin wenig weggeworfen.
Sodass, das kann ich heute keinem mehr vorstellen, genau. Also das, wie das mal war.
Genau. Vor allen Dingen, ja. Und von daher hat man das dann gewaschen. Wir, Mann oder Mann heißt Hermann Gebauer, der Großvater unserer jetzigen dritten Inhabergeneration. Inzwischen gibt es auch schon eine vierte Inhabergeneration. Und dann zurückgebracht zum Kunden. Also dort ist ein Kreislaufsystem entstanden in der Niederlausitz im heutigen Ostsachsen. Und das ist, glaube ich, eine tolle Geschichte. Und die wird jetzt inzwischen seit 116 Jahren. Und diese Putztuchsysteme sind auch heute noch einer unserer wichtigsten Produktbereiche.
Das ist ja dann schon beachtenswert, wenn man bedenkt, der Gründungsimpuls Ihres Unternehmens ist ja quasi auch tief verwurzelt mit der industriellen Revolution von unserem Land. Denn, also das ging ja nur mit beidem und damals hat dann der Gründer, kam damals schon auf den Trichter und hat gesagt, hier fehlt doch was.
Genau, so ist es. Das war eine absolute Innovation. Heute mögen Putztücher aus Baumwolle etwas Selbstverständliches sein. Damals war es eine Innovation und seitdem hat das Unternehmen natürlich viele Transformationen mitgemacht. Wichtig war sicherlich dann in den 60er Jahren die Erweiterung des Produktportfolios nicht nur um wiederverwendbare Putztücher, die wir im Kreislauf immer wieder zum Kunden zurückbringen, 40 Mal waschen, mit all den positiven Effekten für Nachhaltigkeit und Umwelt, sondern in den 60er Jahren kam dann das Thema der Berufsbekleidung dazu, also den Textilservice auch auf den Worker-Bereich, wie wir heute sagen, auszuweiten. Und heute geht das ja bis ins Servicebereich hinein, bis in Businesskleidung. Also das Thema Berufsbekleidung, Textilservice ist ja heute ein anerkannter Service, ein großer europäischer Markt, in dem wir zu Hause sind. Und selbstverständlich war es in unserem Unternehmen auch eine ganz wesentliche und wichtige Transformation, dass vor ungefähr 4 Jahrzehnten dann unsere Inhaberschaft der dritten Generation das Unternehmen übernommen hat und dann ein doch sehr partnerschaftliches Verhältnis zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern gepflegt wurde. Es wurden 7 Grundwerte etabliert, die unsere Unternehmensgruppe bis heute prägen. Grundwerte wie Verantwortung, Persönlichkeit, Investment, Qualifikation, Qualität, Wirtschaftlichkeit und Umwelt. Und ich denke, gerade dieser Wert Umwelt Anfang der 80er war durchaus auch ein Zeugnis dafür, wie weitblickend und weitdenkend die dritte Generation unserer Inhaber waren. Letztlich haben die MEWA zum europaweit agierenden Textilservice-Dienstleister ausgebaut. Heute ist die vierte Generation auch schon im Unternehmen tätig. Das heißt also, die Zukunft als Familienunternehmen ist gesichert. Ganz sicher noch gab es auch 2 weitere wesentliche Transformationen. 2019 dann der Schritt zu mehr Visibilität. 1908 bis 2019 war MEWA Hidden Champion. Seitdem gehen wir den Weg der Bekanntheit, der Markenbekanntheit. Darüber reden wir ja auch heute. Und heute sind es natürlich Themen, Herr Gilgen, wie Digitalisierung von Prozessen, Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, CSRD, ESG und natürlich auch die Herausforderungen des Arbeitnehmermarktes, Stichwort Employability.
Wow, wenn man Sie so sprechen hört, da hat man wirklich das Gefühl, dass vor einem eine positive Blaupause liegt, wie ein Unternehmen sich über viele Generationen verändern kann und sich immer wieder den Anforderungen des Marktes neu ausrichtet. Jetzt habe ich aber eine Frage, die mich brennend interessiert. Wie hat man es geschafft, vor 100 Jahren, dass man einem Lappen in Anführungsstrichen einen solchen Wert gegeben hat, dass das Gegenüber darauf angesprungen hat, gesagt, aha, wie, du bringst die, du holst die, du wäschst die, ja, das finde ich gut, das mache ich. Man hat ja quasi ein Business erfunden zu der Zeit.
Richtig. Und dieses Business besteht aus Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaft. Und von daher war man sehr weitblickend, wenn man sich das vorstellt. Ja, 1908, das sind ja heute Buzzwörter, die wie nichts anderes für Nachhaltigkeit steht. Und ja, im Kern gibt dieses Putztuch, mit dem aktuell 3 Millionen Menschen in der Industrie und im Gewerbe arbeiten, täglich benutzen. Der erste Nutzen hinter diesen Nachhaltigkeitsfaktoren ist zunächst einmal natürlich die Wischqualität. Also man kann eben mit einem aus Baumwolle gewebten Putztuch seine Sauberungsarbeiten, seine Oberflächenbehandlung etc. deutlich effizienter durchführen als mit einer Einwegware. Und dazu kommen natürlich dann diese ganzen positiven Nachhaltigkeitseffekte. Wir wissen heute aus unseren Berechnungen und Klimabilanzen und Wasserverbrauchsbilanzen, dass das Putztuchsystem, wie wir es bei MEWA betreiben, mit dieser Mehrfachnutzung, also nicht Single-Use-Produkt, dass das 3 bis 6 Mal nachhaltiger ist im puncto CO2-Verbrauch und Wasserverbrauch als vergleichbare Einwegprodukte.
Stark. Als Sie vorhin so erzählt haben, habe ich mir gedacht, wenn es vor 100 Jahren in der Hölle des Löwen gegeben hätte, die Pitch-Sendung, da hätten sie wahrscheinlich alles abgeräumt. Als Sie vorhin auch das mit den Werten beschrieben haben, Sie erzählten von der 3. Generation beziehungsweise der 4. Generation, da scheint ja auch ganz viel Seele drin zu stecken. Wie ist das heute? Wie würden Sie die Seele Ihrer Marke beschreiben oder was zieht heute die Kolleginnen und Kollegen oder potenzielle Kandidaten an das Unternehmen an?
Ich glaube, unser Anspruch ist es, nicht alles so zu machen wie alle anderen. Wir sind bisher immer unseren eigenen MEWA-Weg gegangen. Das ist sicherlich in vielen familiengeprägten Unternehmen so, dass man wirklich schon auch einen eigenen Weg geht, dass man eben unabhängig ist von anderen, von Kapitalmärkten oder auch von der Betrachtung der Öffentlichkeit ein Stück weit mehr, dass man letztlich an das langfristige Unternehmen, an den langfristigen Unternehmenserfolg stärker denkt als an die nächste Quartalsbilanz. Und das macht natürlich was aus einem Unternehmen. Und bei uns ist es in der Tat so, dass wir diese 7 Grundwerte, die ich vorhin kurz nannte, sich auch in unserem täglichen Tun auch widerspiegeln. Und das verdanken wir eben der Tatsache, dass wir zu 100% in Familienbesitz sind. Und das ist dann eine Kultur, die sich schon ein Stück weit anders ausprägt als bei den üblichen Kapitalgesellschaften unserer Größenordnung. Ich meine, als Unternehmen sind wir durchaus inzwischen in einer relevanten Größe. Wir beschäftigen 6.000 Mitarbeiter und werden in Kürze den Umsatz von 1 Milliarde überschreiten. Im Übrigen zu weit über 95% durch organisches Wachstum. Also das ist kein klassischer Entwicklungsweg von solch großen Unternehmen, dass man das über einen eigenen großen auch Vertrieb in die Märkte bringt. Aber letztlich Seele der Marke, das war Ihre Frage. Ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir Sinn stiften, dass wir Nutzen bringen und dass wir dann natürlich auch mit Leistung überzeugen.
Wie schaffen Sie das bei der Vielzahl? Ich glaube, sind das 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Ja, 6.000.
Also wie schaffen Sie das?
5.700, ja. Knapp 6.000.
Aber wie schafft man das bei so vielen Kollegen, dass man das immer vor Augen hat oder diesen Garten immer bestellt?
Naja, ich würde meinen, dass wir dafür in unseren Grundwerten 2 ganz wichtige Werte stehen haben. Nämlich zum einen ist es das Thema der Verantwortung. Wir haben ja Verantwortung im Management und jeder auf seinem Platz, letztlich für sich selbst, aber eben auch für andere. Und andere sind Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Andere ist die Umwelt, die uns umgibt. Andere sind eben Menschen, die uns umgeben. Und das ist uns quasi in unsere Marken-DNA reingelegt durch den Wert der Verantwortung. Und der zweite Begriff ist der der Persönlichkeit. Natürlich sind Prozesse und Effizienzen und KPIs und diese rationale Businesswelt, die ist sicherlich auch wichtig und entscheidend. Und damit schaffe ich ja überhaupt erstmal eine Möglichkeit, dass ein Unternehmen funktioniert und dass eine Leistung in Richtung Kunde auch qualitativ hochwertig passiert. Aber der Wettbewerbsvorteil, woraus ergibt er sich denn? Der ergibt sich doch aus Persönlichkeit des Unternehmens. Und die Persönlichkeit des Unternehmens, die besteht doch aus People, aus Culture, aus Identität, aus Haltung, aus Motivation. Also diese emotionale Welt im Unternehmen, die halte ich für enorm wichtig, weil meine persönliche Überzeugung ist es, dass die letztlich der entscheidende Wettbewerbsvorteil in den Märkten zu anderen Unternehmen ist, die ja auch irgendwie ihr Business beherrschen.
Ja, wunderbar. Das macht wahrlich den Unterschied. Ich habe vorher drüber nachgedacht. Sie sind ja Vorstand für Marketing und Vertrieb. Viele Leute glauben ja, das passt nicht zusammen. Sie nehmen ja auch, mal ein paar Podcasts von Ihnen gelauscht, Sie nehmen das ja sehr ernst. Sind eigentlich, nicht Kollegen aus Ihrem Unternehmen, sind andere, ich sag mal, Manager aus Ihrem Umfeld eigentlich ein bisschen eifersüchtig auf Sie, wie Sie Ihre Arbeit machen können? Sie haben das mit den Werten erzählt, dieses Thema mit dem Familienunternehmen, dieses große Wachstum. Ihre Firma ist sehr ambitioniert und man hat den Eindruck, dass Sie einen großen Gestaltungsspielraum haben.
Das stimmt, das ist so. Unsere Inhaberschaft hat dem Management immer einen großen Gestaltungsspielraum gegeben. Das genießen wir auch sehr und das war auch durchaus sehr erfolgreich, wenn man zurückblickt. Aber ich bin Vorstand für Marketing, für Vertrieb, aber auch für die Kundenseite. Wir haben 200.000 Kundenbeziehungen in Europa, generieren daraus in diesem Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach rund um 940 Millionen Euro Umsatz. Das heißt also, das Thema Markt, Marke und Kunde sowie Kommunikation liegt bei mir in einer Hand. Ich finde das überhaupt nicht schwierig, denn wenn man Markt und Kunde und Marketing aus einer Hand betreiben kann, dann hat man da letztlich auch ein gutes und holistisches Bild der gesamten externen Seite. Das finde ich sehr, sehr vorteilhaft und ob mich wer beneidet, weiß ich nicht. Ich bin halt anders wie andere im Board oder Vorstand eines Unternehmens, weil ich seit 25 Jahren schon diesem Unternehmen mit Leidenschaft und Freude angehöre. Ich konnte mich hier entwickeln, ich habe hier über mehrere Hierarchiestufen eine Karriere machen dürfen und deshalb bringe ich halt unglaublich nicht nur viel Stallgeruch mit, sondern auch unheimlich viel praktische Kundenerfahrung. Ich habe mal gerechnet, dass ich in meinem Leben hier bei Meva mehr als 5.000 persönliche Kundenkontakte hatte.
Unvorstellbar. Ich hatte viele Interaktionen, aber das, so viel kriege ich nicht zusammen. die andere Besonderheit ist oft getroffen. Es sind Familienunternehmen. Was ja heute Familienunternehmen auszeichnet, auch in diesen doch wilden, dynamischen, ich will nicht sagen schwierigen Zeiten, dass immer noch die unternehmerische Fürsorge tief verankert ist. Welche Bedeutung hat die DNA eines Familienunternehmens für Ihr Unternehmen heute in Ihrem Aktionsradius?
Ja, ich glaube, Familienunternehmen oder die Werte von Familienunternehmen, ich hatte vorhin schon angedeutet, Wirtschaftlichkeit ist natürlich wichtig, ist ja auch einer unserer Grundwerte. Aber es geht doch mehr darum, einen langfristigen Blick auf Wirtschaftlichkeit zu haben. Das Unternehmen wirklich in seiner Grundfunktion zu erhalten, Nutzen zu stiften und eben auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Blick zu haben. Und viele Familienunternehmen werden, glaube ich, durch universelle Werte geleitet, die in gewisser Weise ein Stück weit...
Das ist sehr schön.
Ein Stück weit Zeit...
Beschreiben Sie das mal bitte.
Ja, ich glaube, es gibt schon auch zeitlose Werte. Also es gibt Werte, die eigentlich Bestand haben, ohne dass sich Trends folgen muss oder einem sich ändernden Mainstream. Und ich finde, diese universellen Werte sind ein guter Kompass. Und ich glaube, da hat unsere Marke mit diesen 7 Grundwerten schon auch einen zeitlosen Kern getroffen. Auf der anderen Seite leben wir ja nicht im Silo. Also wir sind ja umgeben von einer sich verändernden Welt. Das ist getrieben durch durch Demografiewandel, durch Technologiewandel, ist getrieben auch durch Regulatorik, insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit. Das macht ja was mit Unternehmen. Und das ist eine spannende Aufgabe, wie wir bei diesen sich doch stark verändernden Umfeldbedingungen, insbesondere in Europa, und wir sind in Europa tätig mit unseren 200.000 Kunden, wir brauchen die Kunden näher, wir haben 47 Standorte nah an unseren Kunden. Also wie wir insbesondere in Europa diese sich dramatisch verändernden Umfeldbedingungen gestalten können, ohne unsere Traditionen zu verlieren, ohne unsere Werte preiszugeben. Das finde ich ein ganz, ganz spannendes Feld.
Ja, jetzt habe ich eine Frage, die uns jetzt wunderbar in das Thema der Transformation katapultiert. Bei Familienunternehmen ist es ja schon mal so, dass die Familienmitglieder per Name bereit geboren worden sind, dieses Unternehmen weiterzuführen. Mit allem, was daran gut oder vielleicht auch hinderlich sein könnte. Sie klingen sehr ambitioniert. Sie klingen so, man glaubt, bei Ihnen ist sehr viel Vorstellungskraft, was denn alles sein könnte. Wie schafft man das denn dann als Nicht-Familienmitglied, so eine Art einer Transformation anzustoßen oder auch immer auf diese Opportunitäten im Markt hinzuweisen, die auch schon mal eine Ressourcenallokation erfordern, wo viel Geld dabei sein muss?
Ja, das hat was mit Überzeugung zu tun, für die Sache, für unsere Marke, für unser Produkt, für unser Dienstleistungsprodukt. Das stiftet ja nur im höchsten Maße Sinn. Wir haben vor ein paar Jahren mal gesagt, als diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion losging, der Zeitgeist hat uns ein Geschenk gemacht. Nur ist Nachhaltigkeit nur lange, hat nichts mehr mit Zeitgeist zu tun. Aber das zeigt ja, wir haben den Nerv der Zeit bereits vor 116 Jahren getroffen. Also das hat was mit Engagement, mit Leidenschaft zu tun, mit Identifikation, mit einem Produkt und mit einer Marke. Das hat aber auch was mit Vertrauen zu tun. Vertrauen, was man bekommt. Vertrauen bekommt man geschenkt. Vertrauen kann man eigentlich nur selbst zerstören. Und wir bekommen hier Vertrauen im Unternehmen, jeder in seiner Aufgabe, an seinem Platz. Das leitet mich auch in meiner Führung mit meinen Mitarbeitenden, das sind ja rund um Markt und Kunde rund 2000. Und da ist mir Vertrauen wichtig. Ich glaube, das ist ein zentrales Thema. Und ich glaube, daraus kann man auch viel Kraft schöpfen und vor allen Dingen auch viel Zuversicht für die Zukunft, weil Gestaltungsspielraum ist was Schönes und den kann man natürlich nur füllen, wenn man Ziele hat, wenn man in die Zukunft glaubt, wenn man zuversichtlich ist und wenn man auch Lust auf Erfolg hat. Und den haben wir definitiv. Und dafür steht auch unsere Marke. Sie haben es vielleicht bemerkt, wir haben vor 3-4 Jahren ein Rebranding gemacht. Ich finde es immer ganz interessant, wenn ich das vielleicht anfügen darf. Es gibt ja Menschen, die jetzt vielleicht nicht so stark mit dem Thema Marke oder CI oder Corporate Behavior zu tun haben. Wenn man unsere Logos seit 1906 zurückverfolgt, dann haben die sich ja mehrfach gewandelt. Wir haben ja viele Rebrandings hinter uns. Und dann fragen mich Leute, ja Mensch, macht es denn Sinn, dass man hier viel Geld investiert und so ein Rebranding macht? Und ich sage immer, überleg doch mal, wir hätten noch die Marke aus Anfang 20. Jahrhundert. Wir wären heute nicht mehr geschäftsfähig. Ich glaube, das zeigt, wie wichtig so ein Thema ist.
Ja, und Sie haben ja vorhin noch was anderes gesagt, das führt ja beides zusammen. Es gibt die Begrifflichkeit der Hidden Champions auf der ganzen Welt führt immer nach Deutschland. Und Sie haben ja gesagt, vorhin in einer anderen Ausführung, Sie haben an der Sichtbarkeit des Unternehmens gearbeitet. Und die Ableitung gerade mit dem Thema der Marken führte in das gleiche Thema. Warum ist die Sichtbarmachung so wichtig gewesen? Beziehungsweise, welche Schritte haben Sie da unternommen?
Ja, Familienunternehmen sind dadurch gekennzeichnet. Wir sprachen drüber. Man denkt in Generationen und nicht in Quartalen. Und bis 2019 war es nicht unbedingt erforderlich, eine Markenbekanntheit zu haben. Unsere Kunden kannten unsere Marke, aber darüber hinaus weitgehend eben nicht. Und wir sprachen auch über Trends, die uns, die Megatrends, die uns hier verändern, die uns fordern. Da geht es um Demografie, insbesondere im deutschen Markt. In anderen europäischen Märkten ist es noch ein Stück anders, aber in Deutschland ist es schon sehr deutlich spürbar für alle. Und es geht um technologische Entwicklung. Und das waren auch zwei Treiber, unsere Marke bekannter zu machen. Denn wir haben dann einen Weg eingeschlagen der Visibilität, aus dem Hidden Champion Mewa einen Sharing Champion zu machen. Wir haben eine Kampagne zwischendrin gefahren, die hieß Textil Sharing. Finde ich eigentlich einen großartigen Begriff.
Ist ja stark.
Ja, der Sharing Champion, um uns letztlich zum Category Leader auch für unsere Branche Textilservice zu machen. Und das hat bis heute in den vergangenen 5 Jahren tatsächlich ganz gut funktioniert.
Aber das ist ja mal richtig ambitioniert zu sagen, hey, kommt, wir gehen jetzt, unsere Reise, unser Narrativ ist jetzt, wir werden der Category Leader. Ehrlich, was haben, Herr Kümpfel, was haben Ihre Firstliner gesagt, also die Kollegen im unmittelbaren Umfeld oder wie sie es vorgestellt haben, der Familie, was haben die gesagt?
Ja, also ich war natürlich schon länger an dem Thema, braucht Mewa nicht mehr Visibilität dran. So richtig das früher war, die nicht zu haben, umso entscheidender wurde es aber, diese Frage zu stellen. Und der Diskussionsprozess war ehrlich gesagt gar nicht lang, weil unsere kluge Inhaberin sehr zügig geantwortet hat, ja, Herr Kümpfel, machen Sie das. Machen Sie Mewa bekannt. Und das können wir natürlich nicht überall in allen Ländern für alle Märkte und schon gar nicht für den Endverbraucher im B2C-Bereich, denn wir müssen das ja zielgruppengerecht machen. Da geht es um Entscheider und insbesondere auch im Kernmarkt in Deutschland, Entscheider, Industrie, Handwerk, Gewerbe, insbesondere in Deutschland. Und das sind dann umfassende Aktivitäten. Das hat ja nicht nur mit Werbung zu tun. Es geht letztlich darum, alle Ressourcen einzusetzen, die man hat. Ein Markenrebranding, eine Marktforschung, ein Produktmanagement, das, was wir allgemein unter Marketing verstehen, ob das offline oder online passiert, alles, was im Corporate Communication Bereich passiert, und natürlich auch die Contents, die wir stärken müssen. Also das ist eine umfassende Aktivität, die wir dort unternehmen, im Media Advertising, in SEA-Aktivitäten, im Employer Branding, im Customer Self-Service und natürlich auch im Sportsponsoring. Also ein ganzes Potpourri-Marketing-Mix, was wir da losgetreten haben. Und wir sehen heute, dass es funktioniert. Unsere Werte, unsere Marken-KPIs in Deutschland haben sich deutlich verbessert und wir können sagen, für den Bereich Textilservice, Textilsharing, ich sagte es vorhin mal, Textilservice in Deutschland, sind wir mit Abstand inzwischen die Marke, die sich der besten und schönsten Bekanntheitswerte erfreut.
Was hat das mit Ihrer Marketingabteilung gemacht? Das muss ja auch für die, also von dieser, bitte verstehen Sie nicht falsch mit dem Thema der Unsichtbarkeit, aber ich sag mal, von einer Unsichtbarkeit in die Richtung, das ist ja ein totaler Turn.
Absolut, von einer internen Marketing-Service-Abteilung für das Unternehmen.
Zu einer Agentur eigentlich.
Genau, was so ein bisschen PR gemacht hat und ein bisschen Fachblattwerbung, mir fehlt gerade das Wort, dann zu so einem umfassenden Marketing-Mix zu kommen, das ist auch ein schwieriger Weg. Also, denn Sie müssen dort viele Strukturen bauen. Sie brauchen Zielsysteme. Wir haben dort ein System gebaut. Wir haben das MAPS genannt. Marketing, Aktionen, Planung und Strategie. Denn sonst wird es doch sehr kreativ und sehr agil. Dafür sind ja Marketingleute nur bekannt, kreativ und agil zu sein. Aber man muss es in Strukturen bringen. Man muss es mit Zielen verbinden. Man muss es mit einer klaren Strategie auch für die Zielgruppen, für die Märkte unterlegen. Und da muss man Maßnahmen ableiten, da muss man das steuern, messen und auch nachjustieren. Und zwar das ganze Portfolio an Maßnahmen. Das haben wir alles aufgebaut. Es war eine sehr, sehr, sehr schöne Arbeit. Und es ist heute toll, auch Früchte zu sehen. Ja.
Neben dieser Transformation gab es ja wahrscheinlich noch andere große Herausforderungen, denen Sie im Laufe des Jahres begegnet sind. Was waren so die größten davon? Wo sie echt gesagt haben, das war echt, ich sag mal, der kleine Mount Everest und das hat mich echt gefordert.
Sie meinen im Kontext der Visibilität, der Marktführerschaft?
Ja, oder anderer Projekte, die sie gemacht haben, anderer Transformationsprojekte.
Naja, also sie müssen natürlich schauen, dass sie immer wieder im Unternehmen auch klar machen, dass Investitionen in die Marke, in die Markenbekanntheit auch einen Return haben. Und wir bemühen uns natürlich sehr, auch diesen Return zu messen. Da gibt es ja heute auch, wenn wir im Online-Bereich uns bewegen, natürlich können Sie dort noch viel mehr tun als im Offline-Bereich. Aber unsere Zielgruppen in Industrie und Handwerk sind, das ist so ein Umbruch gerade. Der durchschnittliche MEWA-Kunde, der hat irgendwie um die 20 Mitarbeiter und ist wahrscheinlich doch eher über 50 wie drunter. So. Von daher passiert da auch noch relativ viel offline. Aber was ich sagen will ist, Investitionen in die Marke muss man als Investitionen in die Marke betrachten, obwohl sie im engeren Sinne keine Investitionen sind. Denn ein Markenwert wird ja nur dann bilanziert, wenn das Unternehmen verkauft wird. Ansonsten nicht. So, aber das ist ja nicht das Ziel von MEWA. Ganz im Gegenteil. Aber das als Investition zu betrachten, zur Zukunftssicherung für Employability und Marketability. Also Employability, beschäftigungsfähig zu bleiben. Marketability, marktfähig zu bleiben. Insbesondere in digitalen Marktkanälen. Ich glaube, da muss man immer wieder auch die Relevanz im Unternehmen verschaffen. Darin sehe ich auch meine Aufgabe, dass das Unternehmen weiterhin bereit ist, auch Investitionen in Marke und Bekanntheit auch weiterhin vorzunehmen und gegebenenfalls auch noch zu verstärken. Weil der Markt wird nicht einfacher, weder der Kundenmarkt noch der Markt von Arbeitskräften.
Wunderbares Bild auch in Ihrer Erzählung, was Sie uns da aufgezeigt haben. Wie entdecken Sie eigentlich, ich sag mal, andere Trends und wer entscheidet dann darüber, bei welchen Sie mitgehen?
Ja, Trends kommen und gehen. Und nicht alle Trends. Und ich persönlich bin der Meinung, und wir als Unternehmen auch, man muss sich nicht auf alle Trends einstellen. Wenn das kurzfristige Bewegungen sind, dann können Sie so einen Riesenorganismus, wie wir ihn haben, hier ja nicht permanent um 180 Grad drehen. Das gibt es ja oft auch. Schauen sich andere Unternehmen an, die werden durch diese 180-Grad-Drehungen irgendwann zum Sanierungsfall. Also man muss da schon ein Stück weit genau hingucken. Haben wir hier tatsächlich eine verfestigte Veränderung der Erwartung von Zielgruppen, dann muss man natürlich auch sich...
Entschuldigung, ja. Das ist super beschrieben. Eine verfestigte Veränderung bei den Zielgruppen, ja? So, also bei den Markt- und Zielgruppen.
Ja.
Das ist, also, wie spürt man das?
Naja.
Also wann spürt man, ist es eine verfestigte Veränderung?
Naja, indem man die Zielgruppen beobachtet. Also da gibt es ja nur auch jede Menge Mittel für. Wir arbeiten mit ganz unterschiedlichsten Methoden. Selbstverständlich gucken wir uns, was die Primär- und Sekundärforschung von der Marktseite über das Market Research, über den Market Research Bereich das an. Aber wir haben vor einiger Zeit bereits einen Customer Loyalty Index eingeführt. Also wir berechnen mit diesem Customer Loyalty Index die Zufriedenheit unserer Kunden und zwar mit dem Mittel Voice of Customer. Und Voice of Customer fragt an allen Kundenkontaktpunkten unsere Kunden, wie denn das Erlebnis mit MEWA, also mit der Marke MEWA, war. Daraus generieren wir dann diesen Customer Loyalty Index. Das gibt uns einen tiefen Einblick dort, wo es gegebenenfalls strukturelle Probleme auf der Kundenreise in der Customer Journey gibt. Das ist für uns wichtig. Da erfahren wir dann natürlich auch, wir haben einen Kundenbeirat installiert. Das heißt, wir treffen uns regelmäßig mit Führungs- und Fachkräften aus Kundenunternehmen. Und dieser Kundenbeirat war der erste seiner Art in unserer Textilservice-Branche und soweit ich weiß, deutschlandweit auch einer der ersten im B2B-Bereich. Wir haben eine eigene Forschung und Entwicklung, wenn es um Gewebe geht. Wenn es um Gewebe geht, die wir in unserer Berufsbekleidung verarbeiten. Die müssen ja auch an den industriellen Waschprozessen, wir waren vorhin beim Wasser, ja auch standhalten. Die müssen langfristig funktionieren. Die müssen unseren Kunden Sicherheit bieten. Die müssen Compliance sicher sein, auch im Sinne unserer Kunden. Und abschließend, natürlich gucken wir uns auch Trendscouting an. Also wir haben jede Menge Mitarbeiter im Rahmen der Produktentwicklung, aber auch im Rahmen draußen des Kundenmanagements und des Vertriebes, die wir als Trendscouts nutzen. Ja, um eben festzustellen, wo haben wir eine kurzfristige Bewegung oder wo haben wir eine langfristig verfestigte, veränderte Kundenerwartung und Markterwartung. Weil darum geht's. Denken Sie an die 5000 Kundenbesuche. Ich kann einfach nicht anders. Also aus Blick Markt und Kunde zu denken.
Ja, das ist ein Riesenuniversum, wenn man ihn lauscht. So bei mir läuft dann so wie bei der Sendung mit der Maus so ein Riesenfilm ab, was bei Ihnen alles passiert. Ich glaube, es wird einem bei MEWA nicht langweilig. Lassen Sie uns mal zu dem Thema Sie hatten das ja schon angeschnitten, ein paar Mal das Thema der Nachhaltigkeit als ein zentrales Element Ihrer Unternehmensphilosophie. Erzählen Sie doch mal heute im Jahr 2024, was bedeutet heute Nachhaltigkeit für Ihr Unternehmen und wie stellen Sie sich dem heute und wie blicken Sie quasi in die Zukunft, um das Thema noch weiterzuführen?
Ja, der Gesetzesrahmen ist gesetzt. Wir sprachen darüber. Die Regulatorik ist klar. ESG, CSRD. Und unsere persönliche Haltung ist, solange ein Unternehmen Klimaneutralität nicht erreicht hat, kann es immer nachhaltiger werden, gar keine Frage. Aber in vielen Industrien ist es ja so, dass man Technologien, mit denen man diese Klimaneutralität erreichen muss, will und kann, ja auch erstmal erfunden werden müssen. Und auch da ist ja jede Menge Innovation erforderlich. Und das ist in unserer Industrie auch so. Und das wird sehr, sehr viele finanzielle Ressourcen benötigen. Wir sind gut aufgestellt, Familienunternehmen, da wirtschaftet man sehr solide, da will man unabhängig sein, auch in finanzieller Hinsicht und hat auch entsprechende Reserven und wir sind sehr gut aufgestellt, auch diese Investitionen in Nachhaltigkeit durchzuführen in den nächsten Jahren, aber wir wissen auch, es sind die größten Investitionen im Verhältnis zur Unternehmensgröße, die MEWA jemals gemacht hat, das ist heute absehbar und das geht anderen Unternehmen natürlich auch so. Grundsätzlich sind wir mal gut aufgestellt. Mehrweglösungen, Kreislaufwirtschaft, Wiederverwendung. Wir haben bisher in unserer Unternehmenskommunikation jedes Risiko von Greenwashing vermieden. Wir berichten über das, was ist und nicht über das, was sein könnte. Also für uns ist die Beweisebene in der Nachhaltigkeitskommunikation nach wie vor wichtig. Es ändern sich ja gerade auch ein paar Rahmenbedingungen. Wenn ich so an Greenwashing denke, da gibt es ja inzwischen auch einschlägige Gerichtsurteile. Viele Unternehmen gehen ja inzwischen dazu über, doch eher den Kopf, was ihre Nachhaltigkeitskommunikation angeht, ein Stück weit unter Wasser zu stecken, bis denn dann wirklich valide Fakten vorliegen. Und so halten wir das auch hier. Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, ZDF tun gut. Ich hatte Ihnen vorhin ein Faktum genannt. Unser Putzsuchsystem ist 3 bis 6 Mal klimaschonender als entsprechende Einwegmaterialien. Und so wollen wir unseren Weg der Nachhaltigkeitskommunikation auch weiter ausrichten. Aber um einen Strich drunter zu machen, das dreht wirklich ein Unternehmen auf links. Nachhaltigkeit, und das ist ja kein MEWA-Phänomen, das geht allen Unternehmen so. Und für uns gilt CSRD im Übrigen, also die nicht finanzielle, der nicht finanzielle Nachhaltigkeitsbericht, ne? Ab 2026. Wir sind sehr gut aufgestellt, dass wir das auch schon früher leisten könnten. Also wir haben dort bereits sehr, sehr viele, sehr gute Vorbereitungen getroffen, um auch dieser Regulatorik hier nachzukommen. Und dann kommen ja Fakten, und zwar en masse. Und dann werden wir Nachhaltigkeitsfortschritte in allen Industrien und in allen Unternehmen sehen. Und ich glaube, das tut Not bei der aktuellen Diskussion rund um Greenwashing.
Ja, ich habe eine Frage, die ist ja wahrscheinlich auch die Zuhörer, also nicht nur mich interessiert da draußen. Ich kann mir ja vorstellen, also Sie sagen Sharing Leader, ja, per se das, was Sie tun, also der Kern des Unternehmens ist da tief verwurzelt. Jetzt ist natürlich Ihre Herausforderung, Sie müssen die Berufsleitung muss gewaschen werden, die muss abgeholt werden, die muss zum Kunden gebracht werden. Wo haben Sie jenseits des existierenden Geschäfts, wo Sie dann auch mit allen anderen gleichgehen müssen, die größten Potenziale heute noch, wo Sie sagen, Herr Gilgen, an der Stelle, da können wir richtig was heben und da sind wir dran.
Sie meinen Marktpotenziale.
Ob das Energieverbrauch, ist, ob das die Autos, die zum Kunden fahren.
Ja.
Reduzierung von Waschmittel, I don't know.
In der textilen Lieferkette ist es so, dass der Schwerpunkt der Treibhausemissionen außerhalb des eigentlichen Unternehmens MEWA liegen. Und das geht vielen.
Also in der Entstehung der
so
Produkte?
So ist es, genau. Es geht um die Lieferkette.
Und das ist ein Vielfaches mehr?
Das ist mehr als das, was wir selber an CO2 im Scope 1 beitragen. Und das ist am zweiten ist ja dann in der Regel in Unternehmen immer so, dass das, was man an Energie einkauft, dominant ist. Aber der Scope 3 bei uns ist sehr, sehr groß. Und das ist auch typisch für die textile Lieferkette, weil diese textile Lieferkette ja sehr, sehr differenziert ist. Und da liegt der Haas im Pfeffer. Und da sind wir eben nicht nur in europäischer Verantwortlichkeit, denn die textile Lieferkette ist eine globale Lieferkette. Aber da helfen sicherlich auch Themen wie Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und auch die europäischen Verordnungen, denn die globalen Partner werden sich ja darauf einstellen müssen, denn es wird für europäische Unternehmen oder ist für europäische Unternehmen ja eine Verpflichtung. Also ich glaube schon, dass es da deutliche Bewegungen auch in der Lieferkette gibt. Was wir nicht vergessen sollten bei Nachhaltigkeit, denn die Nachhaltigkeit ist ja, wenn ich auf die Definition der UN zurückgehe, schon auch ein Dreiklang aus ökologischer Nachhaltigkeit, aus sozialer Nachhaltigkeit und ökonomischer Nachhaltigkeit. Ja? Und im sozialen Bereich haben wir uns zu Themen wie Chancengleichheit auf die Fahnen geschrieben, Chancengleichheit am Start, aber keine Gleichheit am Ende. Aber selbstverständlich geht es dabei darum, dass wir im Bereich der Mitarbeiter vieles noch verstärken können, was Chancengleichheit angeht, was Ausbildung angeht. Wir gucken jetzt schon sehr stark auch in Richtung Quereinsteiger. Wir bieten sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen. Für uns ist es wichtig, dass wir Führungskräfte, wenn wir denn welche entwickeln, aus den eigenen Reihen entwickeln. Und für uns ist es eigentlich nur die Ultima Ratio, nach draußen zu gucken. Und ökonomische Nachhaltigkeit, ich meine, wir werden weiterhin gesundes Unternehmenswachstum brauchen.
Es gab eine tolle Studie von National Geographic, die besagt haben, wie viel Billionen Tonnen Rohmaterial wir der Erde jeden Tag entnehmen. Und nur 9-10% der Produkte bleiben voll in der Kreislaufwirtschaft drin. Und ihr Geschäftsmodell zahlt ja super darauf ein, dass sie es schaffen, wo sie sagen, das entsteht eigentlich im Scope 3, aber durch unsere Art und Weise, einem Produkt, einem Lappen, ein lebenslänglich zu geben, im positiven Sinne, haben wir hier ganz andere Möglichkeiten als Unternehmen zu agieren.
In der Tat, Putztücher werden bis zu 40 Mal gewaschen. Im Bereich der Berufsbekleidung ist es auch der Fall. Da wird auch die Mehrfachverwendung, das mehrfache Waschen. Hier müssen allerdings auch unsere Kunden uns noch ein Stück weit mehr helfen. Denn es wäre ja,
erzählen Sie mal, was heißt das?
Im besten Sinne ist es ja nachhaltig, wenn man eben ein Textil, wir reparieren ja auch Textilien, also das ist ja Sinn der Sache, dass man die Textilien möglichst lange im Umlauf behält. Das ist wirtschaftlich für uns natürlich gut, denn es sind ja unsere Textilien, die wir dem Kunden zur Verfügung stellen. Das muss auch gesagt werden. Aber es ist natürlich auch gut für die Umwelt. Und hier ist es natürlich, hier brauchen wir auch unsere Kunden. Denn wenn da mal ein Flicken drin ist, ist eben dann die Frage, kommt da noch ein zweiter drauf, fachmännisch repariert? Oder ist dem Kunden das dann doch irgendwie zu lästig mit einer zweiten Reparaturstelle zu leben und er verlangt dann einen Ersatz. Also ich glaube, auch da wird sich Kundenbewusstsein verändern, um zu sagen, Mensch, das Teil ist doch eigentlich noch gut, lass uns das doch länger im Einsatz lassen. Das ist sicherlich eine Aufgabe, der wir uns als Unternehmen gemeinsam mit unseren Kunden auch stellen müssen. Aber ja, Sie haben vollkommen recht, es geht um Wiederverwendung, es geht um Mehrfachverwendung. Und das ist natürlich ein totales Zukunftsmodell. Und Sie sprachen oder Sie fragten auch nach Beispielen. Wir haben in der Distributionslogistik zum Beispiel, also im Fuhrpark, mit dem wir unsere Kunden bedienen. Wir sind ja alle zwei Wochen, also in regelmäßigen Abständen bei unseren Kunden, um die schmutzigen Textilien abzuholen, die sauberen wiederzubringen, haben wir den CO2-Ausstoß in den letzten 10 Jahren um ungefähr 25% reduzieren können. Wir beziehen an unseren MEWA-Standorten 47 Standorte grünen bzw. emissionsfreien Strom. Wir rüsten unsere Standorte
an allen Standorten?
Ja, wir starten unsere Standorte ab 22 sukzessive mit PV-Anlagen aus und wir setzen punktuell da, wo es sich anbietet, in dort, wo auch die Infrastruktur da ist, Wasserstoff-LKWs ein. In der Schweiz fährt zum Beispiel jemand, oder in Innenstadtbereichen zur Kundenbelieferung Cargo-Lastenräder. Also da passiert aktuell schon sehr, sehr viel. Aber ich komme darauf zurück, die können nicht alles auf einmal machen. Das muss alles sehr, sehr wohl geplant, abgewogen, durchfinanziert sein. Und technische Lösungen brauchst du eben auch. Und der Kunde muss mitmachen.
Herr Kümpfel, wenn man Sie so erlebt, dann kann man sich vorstellen, mit Ihnen wird es einem nie langweilig. Jetzt habe ich aber eine Frage. Wie schafft man das denn bitte? Wie kann man diese Balance irgendwie bewahren? Auf der einen Seite die Veränderung mitzugehen, aber auf der anderen Seite auch beständig zu sein, die Leute nicht immer zu überfordern. Oder halt, wie geht man diesen Spagat?
Also Tradition ist kein Stillstand, würde ich meinen. Wenn man wohin gehen will, dann muss man wissen, wo man herkommt. Also das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Umso schöner ist es doch, wenn Sie auf eine Erfahrungswelt von 116 Jahren zurückgreifen können und auch in dieser Erfahrungswelt gelernt haben. Das gibt Ihnen eine gewisse Sicherheit, das gibt Ihnen auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Aber man muss eben Veränderungsbereitschaft haben und Mamba Meva ist im besten Sinne, so würde ich auch unsere Marke beschreiben, schon in gewisser Weise konservativ, aber konservativ im Sinne von das Gute zu bewahren, aber offen sein für notwendige Veränderungen. Und in dieser Art und Weise halte ich es eigentlich für eine ganz gute Balance, aber Ihre Frage impliziert, das ist nicht so leicht. Es stimmt. Es ist immer eine Abwägungsentscheidung zwischen Tradition und Innovation. Aber es ist eine Waage, die muss im guten Ausgleich sein. Sonst vergisst man sich ja auch selbst. Das geht ja nicht nur Marken so, das geht uns Menschen ja auch so. Wir müssen auch immer dort mitnehmen, was wir haben und uns trotzdem erneuern wollen.
Ja, schön beschrieben. Übrigens in dem Zusammenhang für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt ja in Deutschland den Verband der deutschen Wirtschaftsarchivare. Super spannend, da mal reinzuschauen, die nichts anderes vor Augen haben, positiv, als die Herkunft dieser vielen Unternehmen immer sichtbar, greifbar zu machen, weil aus dieser Herkunft natürlich logischerweise immer wieder Zukunft entsteht. Und oft verschwindet die Herkunft in Chroniken, in Bücherregalen. Und das finde ich total schade.
Ja, die gibt es bei uns auch. Sowas haben wir auch. Meva-Chroniken, Heritage, ja. Und ich finde, weil wir reden ja über Marke, das muss auch zu einer Marke passen. Also die Währung heißt Authentizität.
Und was heißt das dann? Wie passt oder wie kann es nicht passen?
Naja, Sie können natürlich auch, ohne die Gegenwart des Unternehmens zu berücksichtigen, eine Marke entwickeln wollen, die gar nicht mehr zum Kern des Unternehmens passt, die nicht zur Kultur des Unternehmens passt, die nicht zu den Zielgruppen passt, die nicht zum Mitarbeiter passt. Also eine Marke muss behutsam entwickelt werden. Und letztlich muss der Markenkern ja auch zum Geschäftsmodell passen. Er muss glaubhaft sein. Ich glaube, das muss man behutsam tun. Das haben wir getan, wenn wir jetzt vom Branding kommen. Da wirkten wir bei Meva deutlich frischer, deutlich klarer. Das ist lebendiger und das macht Freude hinzuschauen. Ich kriege heute immer noch nach 3 Jahren Gänsehaut, wenn ich unser Markenlogo sehe. Wir haben das damals mit Martin Edkaczynski entwickelt.
Wow.
Das war großartig. Stark. Auch dieser Prozess, den unsere Inhaber auch initiiert haben. Also das war großartig, das zu gestalten zu dürfen. Aber wie gesagt, das muss authentisch bleiben. Das muss zur Marke, also das muss zum Unternehmen passen. Sonst merkt das die Zielgruppe auch sehr schnell.
Das ist jetzt ein wunderbares Schlusswort, dass wir jetzt noch durch den Fragenhagel durchgehen.
Fragenhagel.
Beim Fragenhagel ist es so, es tut mir leid, Herr Kümpfel, Sie haben keine Zeit, darüber nachzudenken. Sie müssen einfach die Antworten in Anführungsstrichen raushauen. Es wird Ihnen nicht schwerfallen. Wie feiert Ihr Unternehmen Erfolge?
Ja, wir feiern Erfolge mit allen. Wir haben bei Meva so ein Ehrennadelprogramm, eine Ehrennadel in Bronze, ein Meva-Logo, die Bildmarke in Bronze bekommt jeder Mevaner, jeder, der bei uns die Probezeit bestanden hat. Dann gibt es noch Silber, Gold und Gold mit Brillant. Auch unser Markenlogo, unsere Bildmarke entsprechend mit anderen Materialien dann, Silber, Gold oder Gold mit Brillant. Die bekommt man nach bestimmten Jahren der Zugehörigkeit und oder nach besonderer Leistung. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil unserer Kultur.
Passiert das jede Woche, erstmal so gefragt, bei so vielen
Leuten? Das wird jährlich bei bestimmten Veranstaltungen verliehen, ja, in feierlichem Rahmen. Ja.
Und angenommen, einer holt einen großen Industriekunden, wird das dann unmittelbar auch gefeiert?
Das wird auch unmittelbar gefeiert. Bei uns in Wiesbaden im Kühlschrank steht immer eine Flasche Champagner.
Ja, yes, da wissen wir Bescheid. Das ist gut. Was war ein besonderes Highlight der letzten 10 Jahre?
Ach, da gab es bestimmt ein paar mehr, aber die zwei herausragendsten waren sicher unser Rebranding und unser Logo am Stadion von Mainz 05.
Ja, yeah, das ist jetzt ist es raus, weil das war bis jetzt nicht geklärt. Sie haben es vorhin gesagt, dass okay, da hätten wir das auch geklärt. Und was war ein Lowlight der letzten 10 Jahre?
Mit Abstand die Pandemie.
Oh mein Gott, weil, ich kann es mir wirklich jetzt Gänsehaut beim Zuhören. Ja.
Ja, also für so einen Menschen auch wie mich, der irgendwie immer selbstwirksam gearbeitet hat und der auch das Thema Selbstwirksamkeit zum Credo macht. Ja. Wir müssen uns selbst helfen. Wir sind nicht abhängig von anderen. Wir sind immer in der Lage zu agieren, wenn sie stillgelegt werden. Ja,
Stecker gezogen,
das ist fürchterlich gewesen. Das ist fürchterlich. Auch für unseren Vertrieb, für unser Kundenmanagement war das wirklich schrecklich, nicht mehr agieren zu können.
Haben Sie einen Boxsack gekauft? Was haben Sie dann gemacht? Oder Holz gemacht?
Wir haben zusammengehalten, wir haben keinen einzigen Mitarbeiter entlassen. Wir haben die Teile des Unternehmens auch im Vertrieb, die ja natürlich auch zum Teil provisionswirksam arbeiten. Die Provision fiel ja aus, weil die konnten nichts verkaufen.
Ja, ja.
Die haben wir, ich darf das so flapsig sagen, durchgefüttert mit Hinblick auf unsere Unternehmenswerte, haben wir gesagt, wir haben die durchschnittlichen bisherigen Gehälter, auch die Variablen, die weggefallen sind, weitergezahlt. Das war für uns auch mit Rücksicht oder mit Blick auf unsere Werte eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es hat keine lange Überlegung gebraucht, das so zu entscheiden.
Was zeichnet Ihre Mitarbeiterin aus?
Kompetenz. Ich glaube, Teamgeist, Zusammenarbeit ist wichtig. Ehrgeiz. Wir wollen was erreichen. Aber auch Selbstverantwortung. Ich sprach gerade schon drüber. Wir können unsere Probleme selber lösen, nicht andere. Aber auch Gemeinsinn. Und uns ist wichtig, mir ist wichtig, ich hoffe, das kommt auch an, Identifikation ist ein wesentlicher Punkt. Ich sprach am Anfang davon, Spirit, Mindset macht uns anders. Spirit und Mindset ist der entscheidende Wettbewerbsfaktor. Da investiere ich viel.
So, es ist Urlaubszeit. Sie treffen auch vielleicht im Gespräch an der Bar auf einen jungen Unternehmer, junge Unternehmerin. Welchen Rat geben Sie denen im Gespräch?
Den Rat, der auch in meinem LinkedIn-Account steht.
Klären Sie auch?
Ja, spiele für den Sieg und nicht gegen die Niederlage.
Auch gut. Was war der beste Ratschlag, den Sie je erhalten haben?
Auch das waren viele. Man hat im Leben viele Menschen, die einen sehr positiv begleiten. Das glaube ich auch. Klar, ich habe wirklich, ich glaube, wenn ich mich entscheiden muss, niemand gewinnt alleine.
Toll. Deutscher Mittelstand, was bedeutet das für Sie?
Die Basis für Wohlstand und Demokratie. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, man würde das sehr auch schön wieder mehr berücksichtigen. Dieser Unternehmergeist, der Mut, die Verantwortung, die man dort spürt in Familienunternehmen, ob in der Familie oder im Management oder bei Mitarbeitern, die brauchen wirklich auch wieder mehr Freiheit. Bürokratie lähmt und ist zum Teil wirklich absolut kontraproduktiv.
So, und dann, jetzt kommt die Fee noch raus. Was wünschen Sie sich für die nächsten 100 Jahre?
Heieiei. Frieden, Freiheit und Demokratie.
Toll, das ist ja ein wunderbares Schlusswort. Herr Kümpfel, Mensch, was für ein Ritt. Ja, Sie haben mich sehr neugierig gemacht. Sie stehen jetzt auf meiner Liste nach dem Sendung mit der Mausprinzip. Raphael, was willst du dir anschauen? Sagt man die Meva? Oder was sagt man?
Ja, die Meva.
Die,
ja.
Meva, die Meva möchte ich mir anschauen.
Schön, das freut mich.
Ich bedanke mich für das sehr dynamische Gespräch und für Ihre Ausführungen. Da konnte man über was rausschreiben. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.
Danke, danke, Herr Kiergen. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Das war's mit einer neuen Folge Marken des Jahrhunderts. Auch in der nächsten Folge spreche ich wieder mit spannenden Unternehmen über ihre Vergangenheit, ihre Zukunft und ihren Markenkern. Mehr Informationen zu den Marken des Jahrhunderts und den Unternehmen dieser und aller anderen Folgen finden Sie in den Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie den Podcast bewerten oder uns in den Kommentaren ein Feedback dalassen. Mein Name ist Raphael Gilgen, das waren die Marken des Jahrhunderts. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts mit Raphael Gilgil.